Es gibt heute im Gottesdienst auch manche, die zum ersten Mal hier sind, bei uns in der Gemeinde. Ja, da gucken sich die ganze Einrichtung hier des Gottesdienstraumes, fragen sich vielleicht, hallo, ein Kreuz ist auch da. Ja, wir sind eine christliche Gemeinde und dieses Kreuz ist im Unterschied zu vielen anderen Kirchen, zu den meisten würde ich behaupten, hängt über dem Taufbecken. Das hat auch eine symbolische Bedeutung. Wir haben auch eine Kerze. Für Betriebsblinde, also diejenigen, die jeden Sonntag zum Gottesdienst kommen, ist manchmal diese Kerze unsichtbar. Aber Christus ist das Licht der Welt. Und sein Wort ist das Licht für uns auf unserem Weg. In der Mitte zentriert ist immer Gottes Wort. Na gut, ein bisschen Schmuck haben wir auch. Und hier nach Ostern haben wir uns noch ein leeres Kreuz stehen lassen. Ja, das symbolisiert Jesu Auferstehung. Was wäre unser christlicher Glaube ohne Auferstehung? Da wäre der Glaube für die Tonne. Hätte gar keine Bedeutung. Nun ist es so. Wir sind heute im Gottesdienst und erinnern uns immer noch an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Als solche Auferstandene ist er das Licht auch für uns, für unsere Füße, für unser Leben. Wir haben eine Predigtreihe begonnen über die Auswirkungen von Ostern. Denn das Ostergeschehen hat eine ganz entscheidende Bedeutung für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Sie sind nicht am Fuße des Kreuzes auf Golgatha stehen geblieben, sondern sie haben sehr wohl im Glauben wahrgenommen, Jesus ist auferstanden. Und von dieser Auferstehung Christi geht eine große Kraft aus, an der wir im Glauben partizipieren, also von der wir profitieren. Ja, wir haben uns schon gefragt, wenn ich noch einmal anfangen könnte. Gut, wenn jemand mit Gott noch nie was am Hut hatte, ist das eine richtige Frage in Bezug auf Gott. Aber wenn manche von uns schon seit zig Jahren Christen sind, da kann man sich schon fragen, wie soll ich denn wieder neu anfangen? Das geht doch gar nicht. Nein, geht's nicht. Aber es besteht immer eine Möglichkeit des Durchstartens. Eine Frage an dich persönlich jetzt. Zum Überlegen, ganz kurz. Was würdest du anders machen, wenn du jetzt, ab heute, ab dieser Minute neu anfangen könntest? Die Zeit läuft. Nichts sagen, nur denken. Das ist ganz dicht hier in der Luft. Es sind auch ganz, ganz dicke Brocken dabei und auch kleinere Dinge. Aber jeder hat, gehe ich davon aus, etwas gefunden. Ja, ich habe gesagt, wir können nicht ganz von vorne anfangen. Die Zeit ist vorbei. Aber wir können wieder oder neu Entscheidungen treffen, die unser zukünftiges Leben bedeutend verändern können. Die Art und Weise, wie wir leben, wie wir glauben, wie wir arbeiten, wie wir unser Familienleben gestalten und selbst unser berufliches Leben. Heute habe ich zu diesem Thema Neustarten mit dem Auferstanden einen Bibeltext mitgebracht und bitte steht dazu auf. Ich lese auch aus Lukas Evangelium Kapitel 7, die Verse 11 bis 17 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Kurz darauf kam Jesus in die Stadt Nain, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus der Herr die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt, sagten sie. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich im ganzen Land und in den angrenzenden Gebieten. Ich bete. Himmlischer Vater, was für eine wunderbare Geschichte. Und wunderbar steht für ein Wunder ohne Gleichen. Denn du, Herr Jesus Christus, hast einige Menschen zum Leben erweckt. Und diese Frau konnte es erfahren. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns aus dieser Geschichte lernen lässt, dass du durch deinen Heiligen Geist diese Geschichte in unser Leben hineinprägst und dass diese Prägung unser Leben verändert durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Wir nehmen wieder Platz. Ich würde mir und uns vier Fragen dazu stellen. Und zwar, gibt es Situationen, in denen es keine Hoffnung gibt? Braucht ihr nicht gleich zu antworten. Welche Auswege kann es dann auch geben in solchen Situationen? Wer kann uns helfen, wenn wir in einer hoffnungslosen Situation stecken? Und welche Konsequenz kann und wird das für mich, für uns haben? Ja, diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, war damals und für uns heute ist es auch eine hoffnungslose Situation. Da stellen wir uns vor, da kam ein Trauerzug und Jesus gerade zufällig, nein, nicht zufällig, gerade in diesem Moment kreuzte er auf. Und wer war der Verstorbene? Ein einziger Sohn, eine Witwe. Wir haben es gehört, ein junger Mann. Und weil das so beeindruckend und schrecklich war, haben viele Leute aus dieser Stadt an dieser Beerdigung oder Trauerfeier teilgenommen. Damals zur Zeit Jesu war das Witwe-Sein, dieser Zustand, was Schreckliches. Das war furchtbar. Es gab keine Witwen- und Waisenrente. Sie waren auf sich alleine gestellt, beziehungsweise auf ihre Familie. Und bei dieser Frau haben wir gelesen, Witwe, der Mann ist schon verstorben. Und weil das ein junger Mann war, kann man davon ausgehen, dass ihr verstorbener Mann, nicht so ganz alt gewesen sein musste. Es war ein Problem damals. Und vielleicht können wir deshalb nachvollziehen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, warum sich die Gemeinde, die junge Gemeinde von Christen, an dieser Stelle gefordert gesehen hat. Das erste große soziale Projekt der christlichen Gemeinde war damals die Versorgung von Witwen und Waisen, die in einer großen sozialen und materiellen Not waren. Wenn eine Witwe auf einmal auf sich alleine gestellt war, dann müsste sie eigentlich betteln gehen. Und das Überleben garantierten ihr entweder dieses Betteln, Almosen oder aber eigene Familienangehörige. Kinder waren damals Lebens-, Renten- und Pflegeversicherung. Eigentlich schön, alles in einem. Aber das haben wir heute nicht. Damals war es so. Nun ist die Situation furchtbar. Das Unfassbare ist passiert. Der einzige Sohn ist gestorben. Und da könnte man sich vorstellen, was die Leute in diesem Trauerzug gedacht haben. Sie schlugen ihre Hände vielleicht über den Kopf und sagten, nicht nur das. Nicht nur, dass sie ihren Mann verloren hat, aber der Einzige, der ihr geblieben ist, ihr Sohn, ist auch gestorben. Deshalb kamen die massenhaft zu dieser Beerdigung. Erst Witwe und dann ganz allein. Da kann man sich auch fragen, warum steht eine solche Geschichte im Neuen Testament? Was wollte uns Jesus, Gott, damit sagen? Die Antwort ist eigentlich einfach. Weil Gott immer zu tun haben möchte mit unserem Leben. Und zwar in jeder Situation. Auch und gerade in einer ausweglosen Situation. Wo wir überhaupt nicht wissen, wie es weitergehen sollte. Weil Gott immer etwas zu tun haben will mit unserem Leben. Mit unserem realen Leben. Gott will mittendrin sein. Und davon haben wir hier gelesen. Jesus sah diese Frau an und war von ihrem Leid tief bewegt. Tief bewegt. Was bewegt uns zutiefst in unserem Leben? Wenn wir das hier lesen, da können wir das durchaus auf uns übertragen. Jesus guckt sich dein, mein Leben an und gerade dort, wo eine Not anzutreffen ist, festzustellen ist, ist er tief bewegt. Das bewegt ihn. Wenn es dir schlecht geht, bewegt das Jesus. Auch wenn es dir gut geht, bewegt Jesus, aber anders. Und so tief bewegt stand Jesus da am Rande dieses Trauerzuges. Er fragt mich und dich heute, wie geht's dir heute? Vielleicht gibt's etwas unerschütterlich, etwas, was dich erschüttert hat. Etwas, was dich zutiefst traurig macht. Etwas, wodurch du einfach hoffnungslos bist. Oder hast Fragen und keine Antworten. Du weißt nicht, wie es weitergehen sollte. Dann sag's ihm. Jetzt. Gott weiß das, aber möchte, dass du ihm gegenüber das auch äußerst. Wenn wir das Gott äußern, dann legen wir das sozusagen vor seine Füße. Dann bekennen wir uns diese Not. Dann zeigen wir unsere Schwäche, unsere Bedürftigkeit. Dann zeigen wir damit, dass wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Wie geht es mir heute? Gott will da sein, wo gerade Menschen sind. Und für Gott gibt's keine hoffnungslosen Fälle. Vielleicht denkt einer jetzt daran, okay, da habe ich meinen Schulabschluss nicht geschafft. Das beeinflusst das ganze Leben, muss man schon sagen. Und das ist etwas, was man nur schwer eigentlich verändern kann, aber machbar ist es noch. Oder eine lebt in einer toxischen Beziehung. Ihr wisst, was toxische Beziehung ist. Das ist eine Beziehung, die uns kaputt macht. Derjenige in der Beziehung, die andere Seite ist giftig. Und jedes Mal, wenn du nach einer Begegnung, nach einem Gespräch dann nach Hause gehst oder von dannen ziehst, da bist du wie ausgelaugt, ausgesaugt. Die ganze Kraft ist weg. Ich kenne solche Menschen und deshalb versuche ich immer die Unterhaltung kurz zu halten, weil ich hinterher wirklich fertig bin. Und ja, manchmal muss man sich an Gott wenden und ihn um Hilfe bitten. Manchmal muss man solche toxischen Beziehungen beenden und sich an Menschen halten, die einem Kraft eher einflößen und geben. Manchmal ist das eine Sucht. Vielleicht ist das eine Sucht, von der nur du selbst weißt. Alkohol ist sehr verbreitet. Das heißt, man kann überall kaufen und billig und so weiter, kann man sich zudröhnen, ohne dass ein Mensch davon erfährt. Denkt man. Manchmal ist es so, alle anderen wissen und einer denkt immer noch, keiner weiß. Ich habe so ein Spray und kein Mundgeruch oder wie auch immer, aber die merken das schon. Job verloren, Arbeit verloren. Ja, wie könnte mir da Jesus helfen? Wie kann mir Gott helfen? Oder jemand von deiner Familie hat sich von dir getrennt. Dein Sohn vielleicht, deine Tochter und will überhaupt keine Kontakte zu dir mehr haben. Mach die Vorwürfe. Selber alles schon gerade das Letzte erlebt. Was kann man da machen? Kann man beten, dass Gott hilft, das alles neu aufzubauen? Manchmal sind das Schuldgefühle. Und man schleppt das mit sich, aber man traut sich nicht dran zu gehen. Man hält das nicht Gott hin. Man legt das nicht vor Gottes Füße und bittet, dass er mit seiner Kraft hineinwirkt, bei mir selbst und auch bei dem anderen, damit eine Versöhnung, damit Vergebung möglich ist. Ja, es gibt so viele Dinge. Und wenn wir an die zerbrochenen Ehen denken, da gehen die Leute auseinander. Sie lassen sich vielleicht scheiden, aber Frieden haben sie nicht. Weil sie sich nicht ausgesprochen haben. Sie haben sich auch nicht vergeben und das ist ganz, ganz schwer. Es gibt Situationen, die wie vertane Chancen aussehen. Weil wir es bereuen dann hinterher und die Jahre gehen dahin, man wird 40, 50, 60, 70, 80 und so weiter. Und irgendwann fragt sich einer, und? War das jetzt alles? Ist mein Leben schon jetzt gelaufen? Wie viel ist da falsch gelaufen? Da merken wir, dass unser Leben auf tönenden Füßen steht, unser ganzes Glück. Wer zählt da unsere heimlich geweinten Tränen? Nach außen geben wir uns vielleicht stark. Wie viel Schuld geschieht im Verborgenen und belastet unser Gewissen? Das sind Tränen verpasster Gelegenheiten, vielleicht um Gutes zu tun. Tränen der Trauer, wie bei dieser Witwe hier. Sie hat die ganzen Hoffnungen ihres Lebens verloren und trägt jetzt ihren Sohn zu Grabe. Was wird jetzt aus mir, fragte sie sich. Ja, es gibt tatsächlich hoffnungslose Situationen, in denen wir denken, gibt es keinen Ausweg mehr. Und wenn ihr mich fragt, dann waren die schwierigsten Momente meines Pastorendaseins folgende. Die Begegnungen mit Menschen in hoffnungslosen Situationen. Wenn man mit jemandem spricht, der zum Tode geweiht, mit schwerster Krankheit lebt und er weiß, seine Tage sind gezählt. Wenn man weiß, die Ehe ist sowieso schon seit langer Zeit kaputt, das geht einem schon auf die Nieren. Und ich habe manche Tränen mit Menschen geweint, auch am Sterbebett, wo einer sagte, ich habe so viel falsch gemacht, aber vieles kann ich nicht mehr wieder gut machen, weil derjenige oder diejenige nicht mehr lebt. Ich habe Worte ausgesprochen, die ich nicht mehr zurücknehmen kann. Ich kann Dinge nicht mehr klären. Wenn Kinder nicht mehr auch mit ihren Eltern klarkommen und umgekehrt. Wenn Verbitterung im Herzen eines Menschen ganz, ganz verfestigt ist, so dass das Herz fast zum Stein geworden ist. Wenn Menschen innerlich zerrissen sind und unfähig, ihre Schuld einzugestehen, dann macht mir das Kummer. Man versucht, mit Engelszungen zu reden und da hilft nichts. Einer sagt, ich vergebe nicht, ich bin gar nicht bereit, darüber nachzudenken. Wie viele Männer schulden ihren Frauen ein Vergib mir bitte? Aber auch umgekehrt. Was soll man in solchen Situationen raten? Kopf hoch, es wird schon, von alleine wird das meistens nicht. In den Grenzsituationen unseres Lebens, wo wir mit Ohnmacht konfrontiert werden, brauchen wir Hilfe. Und diese Hilfe, die uns möglich macht, da rauszukommen, das übersteigt oft unsere Möglichkeiten. Deshalb liebe ich diesen Psalm 121, der gelesen wurde, Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Na gut, denkt man sich, gut, da waren die damals als Pilger nach Jerusalem unterwegs und guckten da in die Gegend und sahen da die Berge. So war es nicht. Sie hatten vielleicht mit den Bergen auch vieles andere in ihrem Leben gemeint. Vielleicht Bergen von Sorgen, von Problemen, von Schwierigkeiten. Und wenn wir heute diesen Psalm beten, können wir auch denken, ja, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Woher kommt mir die Hilfe? Oder zu diesem einen Problem. Woher kommt mir die Hilfe? Wer kann mir hier noch helfen? Und vielleicht hat man es aufgegeben. Vielleicht betet man nicht mal. Sondern man fragt sich, wie überstehe ich noch den nächsten Tag, die nächste Woche, den nächsten Monat? Und jetzt kommt aber in diesem Psalm das Schönste. Und das ist auch der Grund, warum ich auch gerne Christ bin und Pastor. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich weiß nicht, woher die Hilfe kommen kann, aber ich kann mich darauf verlassen, dass die Hilfe vom Herrn, von Gott kommt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wenn wir damit nicht rechnen, als Christen, dann machen wir hier nur ein großes Theater. Wenn wir nicht mit Gottes Hilfe rechnen, und wir dürfen und wir sollten mit Gottes Hilfe rechnen, gerade in schwierigen Situationen. Es geht hier nicht um ein paar schöne Lieder, die man singt im Gottesdienst. Und die Leute da vorne geben sich größte Mühe. War ganz toll, ja? Es geht nicht nur darum. Es geht darum, dass hier und jetzt Gott gegenwärtig ist. Derjenige, zu dem wir aufschauen, der unsere Hilfe ist. Deshalb kommen wir zum Gottesdienst. Weil das so mit geballter Kraft hier zusammenkommt und Berge von Problemen sich in diesem einen Raum versammeln. Wir sehen sie zwar nicht alle, manches vermuten wir, aber von eigenen können wir durchaus schon ausgehen, dass es da welche gibt. Und dann beten wir, lesen in Gottes Wort und erwarten von Gott, dass er uns inspiriert, dass er auf uns einwirkt, dass er unseren Glauben stärkt. Die Bibel betont oft, dass Gott den Menschen nahe ist, gerade wenn sie ihn suchen in ihrer Not. Jesus ist nah den Menschen, die ihn suchen, egal womit wir kommen. Wir kennen vielleicht auswendig dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium. Kommt alle her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das heißt, ich möchte euch Ruhe schenken. Ich möchte, dass ihr endlich auf einen ruhigen Ast kommen könnt. Dass ihr Frieden im Herzen habt. Kommt einfach her zu mir. Und nicht von ungefähr sagt Jesus das. Denn da werden wir dran erinnert. Es kommt nicht automatisch, sondern es bedarf unserer Initiative. Kommt her zu mir. Er sagt das. Er wartet mit offenen Armen. Aber wenn wir nicht kommen, dann kommen wir nicht. Kommt alle her zu mir. Erst wenn wir zu ihm kommen, können wir Frieden erfahren. Nicht nur lesen, nicht nur hören, sondern es auch tun. Die Frage ist, tun wir das? Gehen wir zu ihm. Und vielleicht gehen wir zu selten zu ihm. Vielleicht zu oft setzen wir auf unsere eigene Kraft. In unserer Geschichte lesen wir hier, als Jesus diese Frau sah, war tief bewegt von ihrem Leid. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand drauf. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Ja, das ist richtig Hollywood-reif. Sowas zu sehen. Das Unmögliche geschieht. Also damit rechnen wir nicht. Also das ist nicht auf der Tagesordnung, dass Menschen wieder zum Leben erweckt werden. Aber beeindruckt und schön ist die Geschichte sowieso. Wir wissen, nach der Auferstehung Christi dass er als Erster auferstanden ist von den Toten. Und wir, die an ihn glauben, werden eines Tages auch auferstehen. Hier ist aber die Rede von einer Auferweckung, dass Jesus Menschen auferweckt hat zum Leben. Und wenn wir zu ihm kommen mit unseren Bergen von Problemen, da sind wir auch manchmal so, sagen wir mal, halblebend. Und es gibt auch Menschen, da haben wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört, die im Vergleich zum dem heiligen Gott überhaupt nicht heilig sind. Wir sind alle Sünder. Es gibt Menschen, die sind geistlich tot. Und solche Menschen kann und will Gott zum Leben auferwecken. Dass sie mit ihm zusammenleben, dass sie zu Jünger Jesu werden. Deshalb ist das nicht nur eine schöne Geschichte, sondern sie weist darauf hin, dass Gott das letzte Wort spricht. Bei ihm gibt es keine Dinge, die unmöglich wären. Bei Jesus ist nicht alles aus. Und er hält immer noch einen Weg für mich und für dich bereit. Gerade in unserer Situation. Bei ihm können wir tatsächlich neu anfangen. Auch hier und heute. Und wenn du ein Christ bist, schon seit langer Zeit, dann ist vielleicht bei dir einiges in Vergessenheit geraten. Vielleicht sogar vieles. Du merkst vielleicht, Gott ist meilenweit von meinem täglichen Leben entfernt. Ja, zum Gottesdienst am Sonntag gehe ich noch, vor dem Essen bete ich noch, aber das war's. Ja, dann bietet sich an, sich Gott einfach hinzugeben und ihn darum zu bitten, rücke wieder an die erste Stelle in meinem Leben. Erwecke mich zum Leben, zum geistlichen Leben, damit ich wieder aufblühe. Was hindert dich heute, ihm zu sagen, Herr, ich will mit dir wieder neu anfangen. Nicht auf Abstand gehen, sondern ganz intensiv. Ich will bei dir sein. Und vielleicht sind Sie Gast in unserem Gottesdienst, dann wäre das für Sie dieses erste Mal, einfach zu Gott hinzugehen, zu sagen, ja, mir ist klar geworden, Berge von Problemen, ja, ich bin nicht heilig, ich bin ein Sünder, wenn das so in der Bibel steht, ich brauche Hilfe. Aber ich schaue auf zu dir und du guckst dir meine Berge von Problemen und meine Sünden an und du gibst mir eine Chance. Heute, gerade heute, nutze ich diese Chance und gehe ich auf diese Einladung ein. Ich will Christ werden. Ich will mehr davon erfahren. Wisst ihr, es gibt viele Geschichten, die mich in meinem Leben beeindruckt haben. Ich war damals noch Jugendlicher und auf einmal hörte ich erstmal in einem Bericht von dieser Frau. Johnny, genau. Johnny Erickson Tadel. Sie hat geheiratet. Aber das Ganze war nicht so einfach. Als junge Frau hatte sie einen Badeunfall. Und dieser Badeunfall erinnert uns an einen Bruder aus der Gemeinde, den Hamed. Und was passierte? Nach diesem Unfall war sie vom Hals abwärts gelähmt. Genauso wie unser Hamed, der wieder ins Krankenhaus musste, weil es ihm schlecht ging. Und da kamen Wochen und Monate, die darauf folgten, die waren ganz schlimm. Wie sie, aber auch für die ganze Familie, für ihren Freundeskreis. In ihrer ganzen Hoffnungslosigkeit fand sie keinen Halt. Aber was sie auf einmal fand, war Gott. Sie fand Gott. Sie fand zum Glauben an Gott und sie hat Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Retter angenommen. Sie wurde nicht geheilt, aber sie ist dennoch ein anderer Mensch geworden. Da fragt man sich, ein Wunder, was für ein Wunder. Doch, sie ist innerlich ein ganz anderer Mensch geworden. Sie hatte einen Sinn in ihrem Leben. Gott hat sie aus ihrer Hoffnungslosigkeit rausgeholt. Und sie war einige Male in Deutschland. Und einen Satz hat sich eingebrannt in meinen begrenzten Herren. als ich bei einem dieser Besuche sagte, ja, ich sitze hier im Rollstuhl. Und ich freue mich schon jetzt auf den Himmel. Da werde ich dort gesund und ja, bei Gott sein. Ich sitze im Rollstuhl. Aber für mich ist die Freude, mit Gott zu leben, größer, als wenn ich gesund wäre und trotzdem verloren gehen müsste, ohne Gott. Puh, da muss man schlucken. Hätte ich sowas gesagt, hätte mir keiner das so geglaubt. Aber eine Frau im Rollstuhl sagt solche Sätze und sie hat das mit ihrem Leben auch irgendwie auch bezeugt. Eine sehr kreative Frau, die als, könnte man sagen, Evangelistin durch die Welt gereist ist und von ihrem Schicksal erzählt hat. Was Gott mir und dir schenkt, was er in deinem und in meinem Leben tut, das ist eine Sache zwischen dir und ihm, zwischen mir und ihm. Aber ich möchte auch sagen, das ist nicht beliebig abrufbar. Diese Chance, auf Gottes Angebot einzugehen, bekommt man vielleicht hin und wieder. Aber es könnte sein, dass man das in dieser Situation nie wiederkommt. Dass sich das nicht aufschieben lässt. Also Chance ist Chance. Und Chancen sind dazu da, um sie zu ergreifen. Und jeder, der zu ihm kommt und seine ausgestreckte Hand packt im Glauben, der wird gerettet. Er bekommt einen neuen Sinn. Gut, wenn wir das schon einmal erlebt haben, dann würde für uns bedeuten, neu und feste zu packen. Jesu Hand greifen. Für einen, der das noch nie gemacht hat, wäre das zum ersten Mal. In dieser Geschichte lesen wir, oder da schwingt etwas noch mit, was nicht so ganz deutlich gesagt wird. Da geht ein Trauerzug durch die Stadt und ja, die sind alle darauf konzentriert, was da passiert ist und ihr Blick fixiert auf den Verstorbenen und ja, die Mutter läuft weinend hinterher. Auf einmal kommt jemand, der stört. Tritt jemand auf den Plan und sagt zu dieser Frau, weine nicht. Und der Trauerzug hält an. Keiner protestiert. Hätte sein können, dass sie sagen würde, hau ab hier, du störst uns hier. Nein, die halten an. Ziemlich ungewöhnlich. Sie hätte diese Frau auch weinend weitergehen können. Sie hätte ihn auch abwimmeln können. Oder die anderen hätte ihn abdrängen können. Wie viele Menschen das heute auch tun. Nein, sie sind alle stehen geblieben. Und sie hörten das alles. Und sie waren Zeugen von diesem großen Wunder. Deshalb heute heißt das auch für uns, ich darf Jesus nicht mehr abwimmeln. Ich will das ernst nehmen. Und ich möchte einfach an dieser Stelle sagen, dann komm doch zu Jesus. Lass dir von ihm helfen. Dann bringe die ganzen Berge von deinen Problemen und hoffnungslosen Situationen. Bringe es zum Kreuz. Bringe es zu dem Auferstandenen und sag, aus meiner Kraft hätte ich es nie geschafft, zu glauben oder mit dieser Situation fertig zu werden. Aber du versprichst es doch in deinem Wort. Dann tue das. Komm zu Jesus und wage einen Neuanfang mit ihm. Es gibt tatsächlich hoffnungslose Situationen. Gott und nur Gott kann uns in solchen Situationen wirklich und nachhaltig helfen. Und jeder, der zu Jesus kommt, kann wirklich neu anfangen. Komm zu Jesus, wage einen Neuanfang mit ihm. Ich stehe hier als Pastor. Wir sind eine christliche Gemeinde. Und einer unserer Hauptaufträge besteht daraus, dass wir Folgendes zu den Menschen sagen. Als Botschafter Christi fordern wir euch Deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Gottes.
Amen.
Wir bitten euch darum. Also manchmal ist es so, dass man einem sagt, du, ich kann dir nur das sagen, was ich erlebt habe und das, was in der Bibel steht. Ich bitte dich darum, weil ich weiß, was für Konsequenzen das hat. Im positiven Sinne, aber auch im negativen, je nachdem, wie man sich entscheidet. Wir sind Botschafter Christi. Ich bin Botschafter Christi und jeder Christ ist ein Botschafter Christi. Und das tun wir heute in diesem Gottesdienstraum. Das tun wir in unserem Alltag mit dem, was wir sagen, aber auch vor allem mit dem, was wir leben, was wir vorleben. Bei Jesus, dem Auferstandenen, kann einer anfangen. Und wir können einem sagen immer wieder, das Wort aus dem Buch des Propheten Jeremia, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Und vielleicht die Tatsache, dass du heute in diesem Gottesdienst bist, ist ein Resultat dieses langen Ziehens durch Gott. Er hat dich je und je geliebt. Und deshalb hat er dich zu sich gezogen aus lauter Liebe und dir eine Möglichkeit angeboten, heute neu anzufangen. Wir werden gleich dazu kommen. Vom Tod zum Leben. Wage einen Neuanfang mit Gott. Wir werden gleich noch dazu kommen. Ich möchte noch beten und dazu stehen wir auf. Anschließend singen wir ein Lied im Sinne, wir bitten euch im Namen Jesu Christi, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt zu Jesus, folge ihm nach. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass wir dir nicht egal sind. Kein Mensch ist dir egal. Und dein Wort sagt es ganz deutlich, dass dein Herzensanliegen ist, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden. Deshalb sagen wir dieses Wort weiter. Herr, lass uns Zeugen davon werden, wie wir selbst und auch andere heute zum ersten Mal oder neu anfangen können. Und weil du dazu auch die Macht hast, und weil du Menschenherzen und Gedanken bewegen kannst und willst, danken wir dir schon im Voraus dafür. Du bist der Große, der Allmächtige, der Heilige und Barmherzige Gott. In Jesu Namen. Amen.